Ihr hört Fluffy.
Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt im Jahr des Herrn 2020. Die Golden Twenties haben begonnen. Mal schauen, was das alles so bringt. Mit dabei die Herren der Schöpfung, weil in den 20ern waren die Männer noch dominierende Macht. Hallo Erik, hallo Erik.
Ja, hallo.
Hallo, hallo.
Ja, Daniel, hallo, hallo.
Und der Alex, hallo Alex, 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 Alex.
Ja, einen schönen guten Tag, hallo zusammen.
Obwohl, mal in den 20er kam doch, nee, Volksrundfunkempfänger kam später auch. Wir müssten also Fox-tönende Wochenschau mäßig, aber keine Ahnung. Aber beim nächsten Mal haben wir das recherchiert.
Willkommen, willkommen hier. Ja. Weißt du eigentlich, warum die das gemacht haben, warum die so komisch geredet haben?
Warum? Nee, weiß ich nicht.
Ja, weil damals die Verbindungsqualität, also das war ja nicht UKW, sondern es war ja irgendwo so Mittelwelle.
Langwelle,
und da war halt, oder Langwelle sogar, und da war halt öfters mal das ein bisschen schlecht zu verstehen durch irgendwelche atmosphärischen Überlagerungen. Und da haben die sich halt angewöhnt, das alles sehr zu betonen und
also,
lang zu ziehen, damit, cool, wenn man mal ein Stück nicht verstanden hat, damit man den Rest noch verstehen kann.
Achso, du meinst, wenn zwischendurch was abgebrochen ist, dann hatte man
ja
immer noch.
Und die hatten ja damals, und die hatten ja damals auch solche sogenannte Kohle. Mikrofone, also ja, nicht so, wir haben ja jetzt hier, ich habe ein dynamisches zum Beispiel, wo ich gerade reinspreche.
Dynamisches hat der Feind.
Elektret-Mikrofon oder so. Kondensatormikrofon gibt es auch noch. Und das waren ja damals Kohlemikrofone. Das heißt, da musst du wirklich kräftig reinsprechen, damit da überhaupt was passiert ist. Ja.
Ich habe ein Gold-Diaphragma.
Das ist was anderes. Da musst du deine Frau mal fragen, was das ist.
Ich dachte, Silber hilft vor Schwangerschaft oder sowas, egal.
Ja, bei euch auf dem Dorf glaubt man doch, dass wenn man eine Rose aufs Kopfkissen legt, dass da nichts passiert.
Natürlich. Aber das ist ja echt gut. Wo hast du das her? Also, dass die so komisch gesprochen haben. Ich habe mich immer gefragt, warum die so einen komischen Duktus hatten damals.
Dass, wenn du mal irgendwie eine Sprecher, irgendwie was, eine Schulung hast oder sowas zur Sprache oder ja, zum irgendwie Sprachduktus oder so, da ist das einer der ersten Sätze, wo sie es dann sagen. Weil dann übst du ja meistens auch so mit dieser Betonung. Da wird immer gesagt, wie ein alter Radiosprecher sollst du sprechen.
Geil, hat man damals noch nicht gesagt.
Um dann reinzukommen, um den Mund zu lockern.
Aha, sehr, sehr cool. Ja, also Annemarie ist noch nicht im Boot. Die muss noch, nee, die ist ja nicht mehr, die trinkt ja kein Alkohol mehr.
Glückwunsch nachträglich der Annemarie zum Geburtstag.
Ja, ja, nachträglich. Also, ihr könnt noch gratulieren. Ich meine, auf unsere letzte Weihnachtsfolge gab es ja noch kein Feedback. Also es gibt immer noch die Möglichkeit, jemanden zu nominieren, der von uns beglückt wird, nee, dann die Spende kriegt, kommt tatsächlich null Resonanz. Bin ein bisschen enttäuscht von euch Hörern da draußen. Ihr hättet ein gutes Werk tun können. Lass mal's, Strich drunter. Nein, also es ist noch offen. Mal schauen. Ich habe ja heute erst gelesen von, wie hieß er nochmal? Egal, der hat heute erst unsere eine Folge gehört. Vielleicht kommt ja noch was. So, 14 Tage, nee, das ist ja schon, wie lange sind das her? Müssen wir mal rechnen können. Ja, das ist eine ganze Weile nach.
Ja, 14 Tage sind 14 Tage her, würde ich sagen.
Nein, ja, klar, natürlich, vor 14 Tagen war ich aber noch nicht Weihnachten.
Ungefähr zwei Wochen.
Ja, also drei Wochen wahrscheinlich. Wir haben drei Serien rausgesucht, beziehungsweise um genau zu sein, Alex hat uns drei Serien rausgesucht. Einmal die, ja, wer Amazon hat oder Amazon Prime hat, der ist da nicht drum rumgekommen, die wurde ja rauf und runter beworben, dieses Carnival Row, dann die purpurnen Flüsse, wobei die purpurnen Flüsse, glaube ich, schon etwas älter ist, aber nun bei Netflix verfügbar ist, also älter in
Anführungszeichen. 2018, glaube ich, ja.
Bitte?
2018, glaube ich, auch mich zu erinnern, ja.
Und dann eine Serie, die auch hier Hype rauf und runter, The Witcher, der ist ja beworben worden ohne Ende, und wenn man halt irgendwo halbwegs auf Twitter mal reinschaut, einmal im Monat, dann kriegt man garantiert irgendwas in seine Timeline gespammt von The Witcher.
Nummer 2, 2019, Netflix-Serie.
Hast du auch schon mal The Witcher?
Ja,
Witchers,
ja.
Von nebenan hieß das doch irgendwie, ne?
Nee, das war der Hexer.
Witchers.
Der Hexer. Ja, genau. Also, und wir haben also ich habe jetzt nicht so viel News, ich hätte noch ein bisschen gucken können. Das Einzige, was mir unter die Nase gerieben wurde, ist, dass Ozark eine dritte Staffel bekommen. Das wird euch freuen. Ihr habt doch beide die ersten zwei geguckt, oder? Liege ich da etwas falsch? Da
habe ich auch in unsere Gruppe geteilt auf Facebook. Kann man gerne folgen.
Ich bin auf Facebook nur noch sporadisch. Ist gar nicht. Jetzt bin ich nur beruflich kurz drauf gewesen, weil ich für jemanden was akquiriert habe, um das anschließend zu löschen. Weil, sag mal, ihr seid ja auch so multimedial vereint. Also die hat Physiotherapiepraxis und da hat Facebook da einfach eine Seite angelegt, was sie aber nicht wollte. Und die kann man natürlich nicht einfach löschen. Da muss man, weil die hat nicht mal Facebook. Musste erst selber quasi, ich habe sie jetzt als meine. Und dann dauert das 14 Tage, um so eine Seite zu löschen. Die haben eine Klatsche.
Na, Facebook ist schon ein bisschen. Irgendjemand anders die Seite angelegt.
Weiß es nicht.
Also Facebook war das nicht von selber. Aber du kannst ja relativ, also wenn du dich zum Beispiel an einem Ort eincheckst, da gibt es ja die Möglichkeit, wenn du auf Facebook bist, du klickst dann auf Orte und dann kannst du sagen, ich bin jetzt hier. Das mache ich zum Beispiel immer mal, wenn ich auf irgendeinem Konzert bin oder so, weil dann kannst du auch die anderen sehen, die da sind oder dann sehen es meine Freunde, auf welchem Konzert ich bin. Und da hast du auch die Möglichkeit, wenn du an einem Ort eincheckst, wo es noch keine Seite gibt, dass du da auf die Schnelle eine Seite anlegst. Das funktioniert dann so, dass du zum Beispiel wirst du von Facebook gefragt, ja, weißt du zufällig die Webseite von diesem Ort und wie lange der geöffnet hat und sowas. Und wenn du das dann einträgst, dann ist halt dann die Seite für den Ort erstellt. Das ist aber ja meistens keine Rocket Science oder so. Das ist halt dann eher hilfreich.
Die war, ich meine, wie gesagt, die hat null Facebook, deswegen war sie halt ein bisschen verblüfft. Ist ja, nur irgendeine aber dann ist halt Patientin
eine gute Werbung für sie, weil es gibt mittlerweile viele, die ja, betrachten Facebook als das Internet. Ja, also da gibt es echt viele Leute, die nutzen es nur auf dem Handy und gehen nur auf Facebook und nutzen da die Suche und suchen nach Sachen. Deswegen
ist ganz hilfreich. Sie wollte es jedenfalls gelöscht haben. Ich habe den Auftrag mal ausgeführt. Aber
hat sie negative Bewertung gekriegt?
Nee, das war ich ja auch überrascht. Also alle Bewertungen da waren keine Ahnung, nicht viele, 15 oder so, waren immer 5 Sterne oder was die haben. Also es war nichts.
Was ist das für eine Thai-Massage da?
Genau, Thai-Massage und kostenloses Happy End.
Kostenlos. Nee,
keine Ahnung.
Kostenlos, aber nicht umsonst.
Ja, nicht vergebens.
Ja, wir wollten noch über die Golden Globes reden, bevor wir hier ganz abschlüpfen. Genau,
warte mal, ich habe hier eine News. Golden Globes, hör doch mal auf mit diesen Golden Globes, die interessiert kein Mensch mehr.
What?
Ich habe nur eine Sache, die wird uns freuen als alte Star Trek-Gees. Am 24. Januar wird Jean-Luc Picard bei Amazon Prime wieder auftauchen. Bin ich sehr, 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 sehr gespannt.
Haben wir da schon 83 Mal erzählt dieses Jahr.
Ja, aber das am 24. Januar. Wusstest du, dass das am 24. kommt?
Ja,
natürlich. Ich nicht.
Das ist ja quasi kann ein ja auch nicht sein, weil das, den du hier gelandet hast.
Ja. Prime, ihr habt doch nichts dazugelernt. Es ist 2019 vorbei und ihr seid immer noch die gleichen Napsülzen.
Nein,
krass. Aber mal ganz kurz, eine andere Frage, Erik.
Kommen wir heute noch zu Serien?
Die letzte hier Star Wars, Daumen hoch oder Daumen runter? Bloß mal interessenhalber.
Du meinst den Film?
Ja, den Film.
Star Wars, The Rise of Skywalker?
Genau.
Ich war zweimal drin.
Ja, okay, das ist ja schon mal.
Beim ersten Mal hat er mich mehr verwirrt und beim zweiten Mal hat er mir dann richtig gut gefallen, weil dann wusste ich, worum es geht.
War ja auch mit zwei Die-Hard-Fans da. Ich so, war gut, hat mir Spaß gemacht und die guckt mich an so, als hätte ich sie irgendwie gerade entmannt, Ahnung.
Ich glaube, es ist gerade so ein bisschen schick, den letzten Teil ein bisschen zu bashen und sowas. Also. Man hat es ja gesehen, das ging ja das Gebäsche. Ich bin ja früh in die allererste Vorstellung rein, weil ich hatte frei und ich hatte Angst, dass ich gespoilert werde, weil wir hatten abends eigentlich einen Termin gehabt, hier mit den ganzen Freunden abends ins Kino. Und ich war zu Hause, mach's Internet an und surf so ein bisschen rum. Dann lese ich schon die ersten Sachen, um Gottes Willen. Da habe ich gesagt, okay, um 10 ist die erste Vorstellung, ich gehe sofort rein. Ne? Das war irgendwie gerade um 9 oder so. Und da bin ich alleine rein, habe mir da den ersten angeguckt, also habe mir den quasi einmal angeguckt und dann bin ich abends nochmal mit den anderen gleich rein. Und ja, ich habe mich total gefreut, nachdem ich den gesehen habe früh, habe ich mich total gefreut auf abends, dass ich den nochmal sehen darf und war schon sehr begeistert.
Wie viele Leute waren um 10 im Kino?
Oh, das waren viele, weil das war ja die erste Vorstellung. Und es gab auch so eine Aktion, da gab es kostenlos so Merchandise, so Poster und Shirts und sowas für die zuerst kommen.
Lichtschwert für jeden.
Hast du es geguckt, Alex?
Aber das hat
ist nicht so der.
Also, so gehypt. Ne? Ich warte, bis er auf Sky kommt, gucke ich mal an.
Was ich ja eigentlich sagen wollte, also wie gesagt, da ging ja schon das Gebäsche los von Leuten, die den noch gar nicht gesehen hatten. Und das ist halt dann so ein bisschen schick geworden da. Und teilweise auch völlig hanebüchenes Zeug, wo die sagen, ja, das und das ist scheiße. Und du guckst den Film an. Hä, was meint der jetzt eigentlich, was hier scheiße sein soll? Also wirklich an Hanebüchen.
Ich fand's Super.
Ich fand es sehr unterhaltsam.
Was ich letztes
am Anfang sehr holpriger Einstieg fand ich, sehr, sehr da, bam, 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 bam. Hat es mir schwer gemacht, weil normalerweise fängt es immer sehr ruhig an. Aber dann, ja, wo ich es dann das zweite Mal gesehen habe, da wusste ich ja dann, was da alles kommt. Und da konnte ich auf die Details achten und das war echt schön.
Das einzige, den einzigen Kritikpunkt, und das ist, das merkt man halt, dass das Ding auch schon in die Jahre gekommen ist, also dieses Franchise, dieses Produkt Star Wars, diese Lichtschwertkämpfe, also die haben mich nicht mehr so, dachte ich mir, ist es nun bald vorbei, weil du weißt, irgendwie einer von dem kann irgendwie, das klappt nicht, die können nicht sterben und dann geht es immer und denkst dir so, als es ganz neu war und dann hat das irgendwie, war das Fates, aber so war es irgendwie, jetzt muss ich mal 5 Minuten überbrücken. Also meine Meinung. Ja. Ansonsten.
Da habe ich noch eine kleine Empfehlung, also für alle, die. Ach nee, das gibt es ja auf verschiedenen Plattformen, wollte gerade sagen, die eine PlayStation haben, oder. Gibt es ein richtig, richtig gutes Spiel. Das heißt Jedi Doppelpunkt Fallen Order.
Das ist das ganz
Neue? Ja, das ganz Neue. Das ist im November irgendwie rausgekommen, das haben meine anderen Leute alle schon gespielt. Erik, du musst das haben. Habe ich gesagt, nee, ich wünsche mir das zu Weihnachten, ich habe gerade keine Zeit zum Spielen.
Und hast du Weihnachten
gebracht? Weihnachten, genau, die Weihnachtsfrau hat mir das gebracht. Und ey, das ist so super. Du fängst halt wirklich so als junge Jedi an und da machen die Lichtschwertkämpfe so einen Spaß, weil du das auch selber machst und so und das ist richtig toll. Und
auf was spielst du das? PC oder hier irgendwie andere Konsolen?
Ich habe PlayStation 4.
PlayStation, okay.
Aber es gibt es auf PC, gibt es auf diversen Plattformen. Ja, kann ich empfehlen. Richtig schönes Star Wars Spiel. Richtig viel Story, viele Cutscenes, wo irgendwie was erläutert wird und so. Echt schön.
So, nun laber doch nicht mehr so. Die Hörer wollen
was von Global Golden Globes. Wenn wir jetzt einmal bei den Filmthemen sind und noch was auch bei den Golden Globes eine Rolle gespielt hat, nämlich der Film 1917 heißt der. Den durften wir in der Sneak Preview sehen. Als, ich glaube, die letzte Sneak 2019. Ist gedreht von Sam Mendes, der ja zum Beispiel Road to Perdition gemacht hat oder American Beauty. Und es geht um zwei junge Soldaten, die bekommen einen Auftrag, eine Nachricht hinter den feindlichen Linien zu einer anderen Einheit auszuliefern, weil in der Nachricht steht halt drin, so sinngemäß, ja, sie sollen bitte den Angriff nicht machen, weil sie würden in eine Falle laufen und in dieser anderen Einheit ist zum Beispiel auch der Bruder des einen der beiden Soldaten und der ganze Film ist in so einer Art One-Shot gedreht, das heißt, die Kamera ist die ganze Zeit ohne Schnitt unterwegs und ist einfach ganz, 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 ganz toll gemacht. Hat ja bei den Golden Globes den Preis gewonnen für das beste Drama, völlig zu Recht. Hat mich sowas von weggehauen, der Film.
Ich habe den Film noch nicht gesehen. Also mich hat er erst mittlerweile auch nach diesem ganzen Gedöns hin und her auch Lust gemacht, um doch mal zu gucken. Ich habe nur jetzt auf Deutschlandfunk Kultur was gehört. Da ging es um, also ist der wirklich so gut oder nicht? Und da ging es darum, dass der ja in so einem, wie heißt das so, in so einem One-Shot Effekt aufgenommen worden sein soll.
Gerade gesagt.
Ja, ich sag nur. Nein, hör mal zu.
Das ist so häufig, ich erkläre gerade was und dann.
Ja, genau.
Nein.
Hast du schon gehört, Erik, dass der in One-Shot gedreht wurde?
Ihr Blödmänner. Ihr seid. Hört doch mal zu. Nein, es ging ja darum, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ob man das so erzählen kann oder muss oder soll. Und dass es halt immer ein Wagnis ist. Und dass es aber halt auch anders erzählt werden könnte. Und dass es. Er war dann, weiß nicht, wer der Filmkritiker war, der Meinung, dass allein. Dass es so gedreht worden ist, nicht unbedingt der Kritikpunkt war, dass der eben da so abgeräumt hat. Das war alles, was ich sagen wollte. Mein Gott, ich höre euch natürlich zu.
Es ist halt ein Stilmittel, was du da machen kannst. Das Gute an diesem Stilmittel ist halt, dass du damit wirklich die ganze Zeit da dran bist. Du siehst alles, was die erleben. Ja? Also es gibt nur einmal eine Szene, da legt er sich halt schlafen, da ist dann mal kurz schwarz und dann geht's weiter. Aber ist jetzt nicht so, dass da ein Schnitt ist und ja, jetzt weißt du wieder nicht mehr, wo die Personen sind. Ist häufig ja so bei irgendwelchen Kämpfen oder so. Da weißt du gar nicht, wer wo ist oder so. Sondern hier bleibst du die ganze Zeit irgendwie drauf und bist irgendwie mit dabei, weil es ist auch total spannend, weil die bewegen sich halt hinter den feindlichen Linien. Da kann überall jemand sein. Und es gab ja auch diesen deutschen Film, Victoria heißt der. Ein sehr empfehlenswerter Film, wenn ihr den irgendwo gucken könnt. Gibt's ja auf Amazon Prime oder irgendwo bestimmt zum Gucken. Victoria, der ist halt auch in einem One-Shot getreten. Das sind richtig so Autoverfolgungsjagden und richtig sonst was für Szenen und das ist wirklich in einem Take gedreht und da geht es um so eine, ja, so Berlin bei Nacht, wo die so verschiedene Sachen erfüllen müssen und so Drogen und sonst was und Kriminalgeschichte und so, ist auch genial.
Aber jetzt mal.
Also 1917, jetzt im Kino, unbedingt angucken, also die Bilder, Wahnsinn, irre.
Wobei mich tatsächlich noch ein Tick mehr gereizt hatte hier Once Upon a Time in Hollywood oder so.
Ach, für mich die Enttäuschung des Jahres.
Okay.
Also meine persönliche Enttäuschung des Jahres, also
Ich habe nur das gehört, was so erzählt worden war und klang irgendwie interessant. Aber
das ist so ein typischer Fall, meines Erachtens, Style over Substance. Also er sieht wahnsinnig geil aus, also richtig wie aus der Zeit, halt wirklich alles so, wie es sein muss. Ne? Aber er ist strunzlangweilig. Du siehst die ganze Zeit nur Brad Pitt im Auto umherfahren und Musik hören.
Echt?
Und der Film geht über 3 Stunden und davon sind irgendwie 2 Stunden, siehst du Brad Pitt ein Auto umherfahren. Ja, es ist alles geil und die Umgebung ist alles so dekoriert wie früher. Ja, alles super und die Autos sind super, ja und alles. Aber der Film hat 0 Story.
Das ist nicht so schön.
Ich bin so enttäuscht gewesen. Meine größte Enttäuschung letztes Jahr. Hatte ich so viel reingehofft. Aber ja, Golden Globes, wenn wir einmal dabei sind, 1917 hat ja bei den Filmen gewonnen. Beste Serie, jetzt mal ohne googeln, ihr beiden. Nominiert waren The Morning Show, Succession, Killing Eve, The Crown und Big Little Lies. Was denkt ihr, wer hat gewonnen? Drama, beste Serie.
Kenn ich zumeist gar nicht.
Eine von den Succession, glaube ich, ne?
Ja, Succession. Ah, du weißt wohl. Okay,
ich habe es gehört, glaube ich. Weil ich
Morning Show läuft ja auf Apple.
Ja.
Succession läuft auf Sky Atlantic HD. Alex, kannst du gucken?
Kann ich gucken.
Hat nämlich auch Brian Cox den besten Hauptdarsteller gewonnen für Succession.
Mhm. Hast du schon mal reingeguckt eigentlich? Bei Succession?
Nein. Gegen Kit Harington von Game of Thrones, gegen Rami Malek von Mr. Robot, gegen Tobias Menzies von The Crown und Billy Porter von Pose. Und für The Crown hat auch Olivia Colman als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Gegen Jennifer Aniston für Morning Show und Nicole Kidman, Big Little Lies und Reese Witherspoon, Morning Show. Und beste Serie.
Warte mal ganz kurz, weil du gerade Rami Malek, heute springen wir etwas. Anne-Marie ist nicht da und es ist 2020.
Ja, der spielt einen neuen James Bond Bösewicht.
Nee. Ach, James Bond, blablabla. Ich habe jetzt vor 2-3 Tagen Sky mal wieder angemacht und festgestellt, dass dort Papillon läuft. Also das Remake mit Rami Malek eben. Und ich bin da kritisch rangegangen, weil ich diesen Originalfilm mit Steve McQueen halt wirklich sehr, sehr mag. Und also wer ihn noch nicht gesehen haben sollte, ist ja aus dem Jahr 2017, man kann den tatsächlich gucken. Der ist richtig gut. Ist auch anders. Also natürlich, er kommt am Ende frei, so viel sei gespoilert. Aber hat einen ganz anderen Spin irgendwie und macht das also verdammt gut. Also dafür, dass es ein Remake ist und dafür, dass es schon mal einen extrem guten Film gab, Daumen hoch, Papillon mit Rami Malek. Wie gesagt, wer Sky hat, einfach mal reingucken. Tolles Ding. Super. Hast du es gesehen zufällig, das Remake, Erik?
Ich habe es ein Stück gesehen. Ich wollte es noch mal einen Rest angucken. Ich fand es aber gut, was ich bis dahin gesehen hatte. Beste Serie, Komödie, Musical ist Fleabag geworden. Die haben wir ja hier besprochen auch.
Ja, auf jeden Fall.
Und verdient, genauso verdient. Die beste Serienhauptdarstellerin ist Phoebe Waller-Bridge für Fleabag geworden. Bester Serienhauptdarsteller Rami Youssef für, ich nehme an, es geht um ihn selbst, heißt nämlich Rami. Also habe ich noch nie gehört. Die anderen Sachen habe ich alle gehört, nämlich Kominsky Method, Barry, The Politician und Living With Yourself. Die habe ich alle gehört, aber das, was wo der einen besten Hauptdarsteller gewonnen hat, das kenne ich nicht. Die beste Miniserie ist natürlich, führte kein Weg dran vorbei, Tschernobyl geworden.
Ja,
auch. Ist ja wirklich, das ist ja Wahnsinn gewesen. Bester Hauptdarsteller in einer Miniserie ist Russell Crowe für The Loudest Voice. Da habe ich auch die Ausschnitte gesehen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da war zum Beispiel mit nominiert Sacha Baron Cohen für The Spy. Dem hätte ich es auch gegönnt. Oder Jared Harris für Tschernobyl. Ja. Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie oder Fernsehfilm ist Michelle Williams. Der drücke ich sowieso immer alle Daumen, egal was sie macht. Ich kenne zwar jetzt dieses Fosse Verdon nicht, was sie da gemacht hat.
Ich wollte gerade fragen, welche Serie?
Reinwerfen. Nee, Miniserie. Fernsehfilm.
Also Miniserie.
Genau, und war zum Beispiel noch Unbelievable Caitlin Denver nominiert. Die fand ich ja auch ziemlich gut. So, was haben wir hier noch? Bester Nebendarsteller in der Serie ist Stellan Skarsgård für Tschernobyl geworden. Der hatte auch eine schöne Rede gehalten. Dann hat er gemeint so, ja, er hatte eigentlich irgendwie durch seine hellen Haare hat er so gut wie keine Augenbrauen. Und irgendwann hat ihm mal jemand gesagt, ja, ey, jemand ohne Augenbrauen hat noch nie irgendwie einen Preis gewonnen, einen Oscar oder sowas. Und dann hat er gemeint, ja, und dann hat er mir hier für die Rolle in Tschernobyl, hat mir mein Maskenbildner mal Augenbrauen dran gemacht, zack, habe ich gewonnen. Ja, das war ganz cool. Und das letzte noch, beste Nebendarstellerin, Serie, Miniserie oder Fernsehfilm, Patricia Arquette für The Act, was ich auch nicht kenne. Da war zum Beispiel auch noch Emily Watson nominiert für Tschernobyl. Ja, interessant, tolle Show war es wieder mit Ricky Gervais als Host, ja, ich liebe den einfach.
Das ich wollte gerade sagen, das ist das Einzige, was mir auch so quasi unter die, ich wollte immer, ich werde nachher nach der Aufnahme mal nochmal seine Zusammenfassung googeln, aber wenn du wieder den Feministen-Blog auf Twitter folgst, ganz, ganz schrecklicher Typ, ne? Der über seine Witze nur lacht,
weil er sagt. Blog auf Twitter.
Bitte?
Aber der hatte halt so schöne Sachen gesagt wie, hey Leute, ihr braucht hier nicht ihr euch hier irgendwie große politische Reden schwingen, ja. Ihr macht alle Serien irgendwo bei Disney, bei Apple, die hier irgendwie Sweatshops in China unterhalten für ihre Telefone, ja. Kommt einfach hoch, holt euch euren scheiß Preis ab und setzt euch wieder hin und dankt vorher noch eurem Agenten oder irgendeinem Gott und dann setzt euch wieder hin. Aber haltet ihr keine politischen Reden, ne? Also das fand ich eigentlich ganz gut, dass er denen mal so ein bisschen wieder einen Spiegel vorgehalten hat und auch so dann die ganzen Kommentare hier so gebracht hat. Das war einfach absolut herrlich. Der hat halt gleich am Anfang gesagt so, ja, ich bin jetzt hier zum 5. Mal da, irgendwie ist hier die Hollywood Foreign Press Association, irgendwie gehen denen auch langsam die Ideen aus, aber ja, ich mache das jetzt hier zum letzten Mal, deswegen kann ich mir jetzt alles erlauben und so. Stand da vorne mit einem Glas Bier, hat dann immer mal dran getrunken und so, das ist herrlich. Ah, oh, der ist einfach so cool. Und natürlich hat er dann seine eigene Serie noch ein bisschen geplagt, so, ah ja, übrigens hier, die Serie da auf Netflix. Ja. Nee, großartig. Also ich würde mir wünschen, wenn es das doch nicht das letzte Mal war, weil das ist einfach so herzerfrischend. Und wenn ich jetzt höre, dass die Oscars ja wieder keinen Host haben, weil nachdem es beim letzten Mal ja, gab es ja dann kurzfristig Ärger und man hat den Host rausgeworfen, hat es dann ohne Host gemacht, also nur mit Presentern. Das ist schon was anderes, wenn hier einer so durch den Abend führt,
aber
auch wie er das macht.
Die Begründung, warum die bei den Oscars keinen Host haben wollten, dieses Jahr, weil sie die besten Einschaltquoten ever hatten. Die Frage ist jetzt nur, weil alle sehen wollten, wie das ohne Host funktionierte oder weil die Idee mit ohne Host so gut war. Werden wir sehen, werden wir.
Ja, die haben es ja auch insgesamt ein bisschen gestrafft, das Programm. Das war jetzt nicht mehr ganz so ausufernd und so lang und nicht mehr so viele Werbepausen. Die haben es halt ein bisschen zusammengefasst und so, dass das halt nicht mehr so ein 4-Stunden-Brett war. Ich meine, wir in Deutschland mit irgendwie Wetten, dass oder was wir sonst so für Riesenshows hatten, wir sind es halt mal gewöhnt gewesen, auch mal so 3- oder 4-Stunden-Shows zu gucken. Aber in Amiland, da sind die es ja gar nicht gewöhnt, hier so lange ein was zu gucken, ne? Ja.
Wahrscheinlich.
Okay,
Sitzfleisch
das war's.
Ist nicht so.
Mein kurzer Einwurf vom Thema Golden Globe Awards, wenn die Annemarie dann das nächste Mal da ist, hat sie vielleicht auch noch ein paar Sachen mit zu sagen.
Macht uns erstmal rund, was wir alles ausgelassen haben an wichtigen Informationen. Komme ich doch direkt mal zur ersten Serie des Podcastes Carnival Row. Und wie gesagt, wer Amazon hat, also wer auf Amazon shoppt, glaube ich, der ist in vor Weihnachten, ich weiß gar nicht, wann die rauskam, im November, glaube ich. Also ist jedenfalls dazu gebombt, vor November. Irgendwann vor Weihnachten, sagen wir mal so, ganz grob vor Weihnachten, zugebombt worden mit irgendwelchen Plakaten, natürlich ganz medienwirksam mit Orlando Bloom und der von mir doch eigentlich geschätzten, jetzt habe ich den Namen wieder nicht parat, Cara Delevingne, die ich zum ersten Mal in einer Buchverfilmung Paper Town nach dem Roman von John Green kennengelernt habe und die ist halt Model und hat so ein bisschen, ich sag mal, strengen Blick, beißenden Blick. Also die ist so ein bisschen auch in ihren Interviews immer so ein bisschen, ja, die lässt sich nicht ans Bein pingeln, um es mal so nett auszudrücken. Und also zwei relativ hochkarätige Schauspieler, hochkarätig ist auch hochgegriffen, aber zumindest sehr populäre Schauspieler, die hier Amazon Prime in ihrem Original da gewonnen haben. Und es ist eine US-amerikanische Fantasy-Serie. Dachte ich mir am Anfang, ganz ehrlich, ich bin nicht so der Freund von Fantasy-Serien. Wenn Alex das nicht empfohlen hätte, ich hätte es wahrscheinlich nicht gesehen und so viel vorweg, ich hätte vielleicht auch nicht so viel verpasst. Man weiß es nicht. Also, worum geht es ganz grob? Der Einstieg ist eine Szene, die ist irgendwie ganz nett. Da fliegen halt ganz viele oder laufen ganz viele seltsame Wesen rum, die Flügel auf dem Rücken haben. Wie sich schnell herausstellt, sind es Feen, die da vor irgendetwas fliehen und die können nicht fliegen, weil es Stacheldraht quasi über ihnen gibt. Verfolgt werden die von, ich sage es mal, so einer Art SS-Armee, keine Ahnung, jedenfalls schießen die auf die und es gibt eine Hauptdarstellerin, die plötzlich da auch mal dagegen schießt, also in Anführungszeichen die anderen Feen verteidigt und das ist eben die von mir gerade angesprochene Cara Delevingne, die da so ein bisschen die, ja, brachiale, wie sagt man das, eine, die da die hinter den Fronten hervorholt und auf ein Schiff bringen will, aber sie ist letztlich die Einzige, die auf diesem Schiff landet und es stellt sich heraus, dass sie auch eben eine von diesen Feen ist, die quasi mit ihrem Dienst diesem Captain da bezahlt, aber da halt keiner dieser anderen Passagiere an Bord so richtig gekommen ist in der Menge, sagt man, ja, hätte sie eigentlich da nicht mitfahren dürfen und dann darf sie aber doch und bla 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 bla, hin und her. Man merkt also, es gibt einen Krieg zwischen, ich sage jetzt mal, Menschen, Feen und dann gibt es noch diese Witterwesen und irgendwie ist das alles ganz etwa seltsam. Und diese Hauptdarstellerin, also diese, wie heißt die gute Dame eigentlich, hat einer Namen von der Tante eigentlich? Wie heißt denn die in der Rolle?
Nennen Sie aber die Fee.
Die Fee.
Vignette Stone Moss.
Ach ja, da sehe ich es auch. Vignette. Also, Vignette. Die flieht eben da vor dieser Armee und lässt sich in die Burgonie, einer Stadt, einer mittelalterlichen Stadt, die so eine Mischung aus, die Burg heißt das Ding, die eine Mischung aus ein bisschen Steampunk.
Birch nennt ihr das.
Mischung aus Steampunk ist, aber auch gleichzeitig so ein bisschen mittelalterliches England und aber es soll irgendwann in der Zukunft spielen. Ne? Also da sind Fantasy-Feenwesen, die uns heute so ein bisschen vielleicht an so die, ich sage mal übertrieben, die syrischen Auswanderer erinnern. Also die sind da nicht so sehr beliebt, aber die leben dort halt in diesem viktorianisch angehauchten Umfeld und tun ihren Dienst also mehr als recht als schlecht. Und es stellt sich heraus, dass eben diese Fee, die da als Retter fungiert hat und nach diesem Schiffbruch am Anfang, das Schiff kommt in Seenot, zerschellt und ist die Einzige, die überlebt. Und es stellt sich heraus, dass sie eben eigentlich eine Liebschaft hatte, die aber angeblich tot ist. Und das ist eben dieser am Anfang angesprochene Orlando Bloom, der dort diese ganzen Namen immer, diesen Rycroft oder... Der ist so eine Art Polizist oder Ermittler und das ist eben dieser Dreh- und Angelpunkt.
Philo. Wieder? Philo. Philo heißt er da irgendwie. Ja.
Er heißt Philo, genau. Und er ist Kommissar dann.
Aber hier steht in der Übersetzung steht Orlando Bloom und der heißt Rycroft Philostrate.
Ja, der Nachname. Philo. Philo ist ein Vorname.
Philo. Philo, der Philu. Und es ist halt, man merkt halt schnell, das ist so ein Krimi-Fantasy angehauchtes Element. Und dann wird es in Anführungszeichen etwas vorhersehbar. Also wie gesagt, die gute Vignette, die kommt zurück. Sie registriert, dass ihr Liebster doch nicht tot ist. Sie will ihn umbringen. Sie stellt ihn bloß. Er sagt, bitte bring mich doch um. Gibt keine Erklärung und gar nichts. Man merkt irgendwie so ein innerer Schmerz. Sie ist quasi, hat irgendjemand beauftragt zu sagen, sie ist jetzt tot, ist aber eigentlich in The Burg, oder wie das mal heißt, eigentlich ein Guter, der den Feen, den Witterwesen da, diesen Fantasywesen halt die ganze Zeit hilft. Es gibt so einen Ritualmord, der da stattfindet, alle x Tage und diesen Fall ist er eben auf der Spur und gleichzeitig ist er eben jetzt dieser, ja, seiner verflossenen Liebschaft oder seiner verflossenen Ehe sogar ausgesetzt. Das Ganze ist dann gemixt immer mal zwischendurch, weil es ansonsten hier langweilig wird, so viele Feen und so viele Parlamentsreden, also man hat dann so ein Unterhaus Parlamentsdebatten eben über diese ganzen Feenwesen, wie sehr die sich da in den Vordergrund spielen und wie akzeptiert die sind oder nicht akzeptiert die sind, ist natürlich dann gepaart von diversen, tatsächlich so im Viertelstundentakt, keine Ahnung, irgendwelchen Sexszenen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und unterm Strich ist das eben halt schon kurz gefasst, es ist ein Fantasy-Feen-Krimi, der in einem ja viktorianisch angehauchten, sag ich mal, London spielt. Punkt aus Ende. Ich habe tatsächlich nur die erste Folge geguckt, hatte auch echt keinen Bock, das ist auch meine Kritik dann schon, keinen Bock da weiter zu schauen, weil selbst wenn da, ich glaube, für den Piloten war Guillermo del Toro, der da eigentlich das ganz gut macht, im Boot, die Besetzung war in Ordnung, aber was für mich absolut nicht funktioniert hat, war die Geschichte. Also eben selbst wenn da noch so am Ende so ein Cliffhanger war, da ist dann irgendwie dieses, ich sag's mal, Monster vielleicht oder die dunkle Macht, die da am Werke ist, die sich da nochmal ins Bild schiebt, also virtuell oder beziehungsweise sprachlich ins Bild schiebt. Ich fand das alles so unattraktiv, jetzt nicht mal optisch. Optisch ging es vielleicht noch. Also wie gesagt, die Nacktszenen waren okay, die Frauen waren okay, die Männer waren okay, das ganze Bild, dieses viktorianisch angehauchte Setting war okay. Aber was bei mir deutlich zurückgeblieben ist, war die Story, die hat mich nicht gereizt. Das war eben so eine Mischung aus, ich sag mal, naja, Herr der Ringe, also Elfen angehauchter Herr der Ringe, dünnes Süppchen, so ein bisschen, dann vielleicht so ein bisschen Jack the Ripper Feeling, auch so ein dünnes Süppchen und das alles irgendwie zusammengepanscht und daraus ist dann eben so ein Fantasy, ja, Epos will man ja nicht unbedingt sagen, aber jedenfalls, ja, 8 Episoden sind da rausgekommen, die mich, vielleicht ist es nur der Pilot gewesen, man weiß es nicht, vielleicht geht es anschließend noch weiter, besser, überzeugender, jedenfalls nach der ersten Folge hatte ich keinen Bock, da unbedingt weiter zu gucken, war tatsächlich ein bisschen fad, ein bisschen langweilig. Alex, du hast es uns ja empfohlen, hast du mehr als den Pilot geguckt, hast du alles durchgeguckt?
Ich habe es in der Tat durchgeschaut und also ja, ich weiß gar nicht, ich kann das jetzt nicht so richtig nachvollziehen. Ich kann dann auch später Eriks Meinung nicht so richtig nachvollziehen, aber gut, es ist ja immer Geschmäcker, es ist ja unterschiedlich zum Glück hier in unserem Podcast. Ich habe ja auch schon Sachen zerrissen, die ihr total gehypt habt. Anyway, ja, die erste Folge ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig und ein bisschen durcheinander. Ich kann auch dann Eriks Kritik ein bisschen verstehen, dass man so ein bisschen nicht weiß genau, was sie eigentlich von einem wollen, aber das löst sich dann eigentlich in den letzten beiden Folgen relativ, da wird der Knoten doch sehr schnell dann gelöst und aufgemacht und dann weiß man und dann erfährt man doch einige Hintergründe, wie das alles zustande kommt und was eigentlich die ganzen Charaktere miteinander zu tun hatten und es wird doch eigentlich auch komplett aufgelöst, die ganze Nummer. So dass ich eigentlich, also ich muss eigentlich für mich sagen, dass ich das eigentlich, spannend ist jetzt zu viel gesagt, aber ich habe es gerne angeguckt, weil du hast ja schon gesagt, das Setting, die Bilder, das Ganze drumherum haben sie schon gut gemacht, also sieht alles, haben sie jetzt nicht am Geld gespart an den Kulissen, das sieht schon alles gut aus. Und es ist halt so eine Mischung aus dieser Krimi-Geschichte, diesen Mordfällen und dann halt er, der Orlando, mit seiner Geschichte, mit seiner Vergangenheit, die dann auch aufgelöst wird, die eigentlich auch dann schön zu sehen ist, warum er so ist, wie er ist und was da eigentlich vorgefallen ist mit seiner Ex-Freundin, sage ich mal jetzt, warum das alles so ein bisschen ja, kritisch ist. Es wendet sich dann auch zum Guten, dann auch zum Ende. Und für mich hat das dann alles, so, alles in allem, haben die dann auch zum Abschluss, also einen Abschluss gebracht, es geht ja auch weiter, die haben ja auch schon verlängert, die drehen ja auch schon die zweite Staffel, habe ich jetzt gelesen gerade vor kurzem. Und das hat ja alles so ein bisschen auch ein Geschmäckle von, es ist mir so aufgefallen, so vom Nationalsozialismus, dass einfach Leute dann aus ihrer Umgebung rausgerissen werden, ne? So im Vergleich zu den Juden damals, die halt dann alle irgendwo hingeschafft worden und ausgeräuchert worden sind und zum Ende nimmt das dann einfach auch noch ganz stark oder viel mehr so in diese Richtung, dass dann diese Feen und diese ganzen Fabelwesen dann alle zusammen gefärscht werden und das nimmt also richtig Fahrt auf dann zum Schluss und das ist auch so ein bisschen der Cliffhanger, dass es dann sehr, sehr, also der Fall wird dann, der Kriminalfall wird dann, sage ich mal, gelöst, aber das Ganze, die ganze Situation dann um die Fabelwesen nimmt dann nochmal richtig Fahrt auf und wird dann richtig, eskaliert dann richtig und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen dann die Story für die zweite Staffel, dass dann diese Fabelwesen, die ja per se nicht böse sind, ne, das ist ja immer so ein bisschen, das waren dann in Anführungsstrichen Menschen zweiter Klasse, ne, so, wenn die dargestellt und ich denke mal, das ist dann so ein bisschen die zweite Staffel Hintergrund.
Wird es den Zweifel schon geben? Also weißt du das schon?
Ja, die drehen ja schon daran. Ja. Ich weiß nicht, wie die Serie an sich angekommen ist bei der großen Masse. Wahrscheinlich, weiß ich, vielleicht Amazon war das auch mehr Sponsor, ne? Wahrscheinlich, wenn ihr da auch gar nicht so richtig gucken, wer das geguckt hat und nicht. Auf jeden Fall ich habe es gerne geguckt, ich habe es auch nicht am Stück durchgeguckt, aber halt die Serie an sich am mehreren Abend durchgeguckt, weil ich es einfach sehr, sehr gut umgesetzt fand. Die Story, ja, die hat so ein bisschen hier und da einen Hänger und hat und ist ein bisschen verwirrend, aber wie gesagt, ich kann beruhigen, es löst sich auf dann am Ende und von daher, von mir gibt es da einen Daumen hoch. Also ich kann da nicht, es ist nicht das super Highlight, das gebe ich auch gerne zu, aber man kann es gucken, wenn man so ein bisschen auf dieses Genre steht.
Erik, ganz kurz, mein Kritikpunkt war ja nicht unbedingt, dass du eben diese Parallelen wegen mir zum NS-Regime hattest, das gibt's ja bei J.R. Tolkien, ist es ja auch so, der verarbeitet, der war ja auch im Ersten Weltkrieg mit vorhanden und diese ganzen Schlachten und Morde und sowas sind ja immer auch so ein Teil seiner Erlebnisse im Schützengraben, die da verarbeitet worden sind. Insofern ist das ja okay, aber ich hatte zum Beispiel vielleicht so ein bisschen Problem auch beim Cast, also wie gesagt, die weibliche Fee fand ich super, aber wie gesagt, ich mag diese Frau halt, also als Charakter, also als Charakterschauspielerin irgendwie ganz gerne. Orlando Bloom habe ich immer noch so als Herr der Ringe-Elf vor mir und er war halt derjenige, der dann auch so der taffe Typ da sein sollte, was so ein bisschen widerspenstig war und wie gesagt, und dann eben so dieses, ja, dieses Abspulen, also mindestens im Piloten, wie gesagt, kann sein, dass das in den nächsten Folgen noch besser wird, das wird uns Erik vielleicht nochmal seine Eindrücke schildern, dann wirklich so dieses Holzschnitzartige, man hat so gemerkt, man hat so wie so einen Baukasten, der da hingelegt wird, so Lego-Baukasten der Geschichten, die da erzählt werden und das fand ich ein bisschen, also für meinen Geschmack nicht besonders ansprechend. Erik, wie ging's dir? Du hast ja trotz der Tatsache, dass es dir jetzt nicht so unheimlich gut gefiel, doch ein paar Folgen mehr geguckt.
Ja, ich habe das hier laufen lassen, während ich da was anderes dann gemacht habe. Das war für mich irgendwie völlig unausgegoren, die Serie. Also diese ganzen Erzählstränge und also am Anfang, wie ihr schon gesagt habt, geht es darum, dass man sieht, dass die fliehen müssen. Die gehen halt dann auf dieses Boot, kommen dann irgendwo an. Ich meine, sind deutliche Parallelen hier zu Flüchtlingsthematiken unserer heutigen Zeit. Und dann gibt es eben diese Bedrohung, diesen Fall, weshalb er dann auch ermitteln muss, Orlando Bloom. Und dieses böse, große Fabelwesen, was da irgendwie die Leute dann wirklich völlig ausweitet und aufschlitzt irgendwie, ne, was er dann finden soll. Und dann macht die Serie dann auf einmal so einen totalen Bruch. Und dann siehst du plötzlich irgendwie so, was einige Zeit vorher geschehen ist, also um wahrscheinlich die Background-Story von Orlando Bloom da zu zeigen, wie er dann in dem Krieg gedient hat, wo die damals da gekämpft haben, wo die Feen sich dann zu den Menschen oder wo die sich dann mit den Menschen verbündet haben und so. Das ist irgendwie ein völliger Bruch gewesen, da mittendrin einfach mal. Und das wirkte für mich so, wirklich so, viele Köche verderben den Brei. Da waren so viele Leute am Werk. Regisseure sind da ein- und ausgegangen, Drehbuchautoren, jeder hat mal ein bisschen was geschrieben. Irgendwie ist das nicht aus einem Guss, das Ganze. Und das merkt man an diversen Ecken und Enden. Da sind manche Erzählstränge einfach nicht richtig ausformuliert, nicht richtig durchgehend, nicht glaubwürdig, nicht stringent und da auch so Szenen gedreht. Und dann plötzlich kommt eine andere Szene, wo du merkst, oh, das passt jetzt nicht, das ist irgendwie so eine ganz andere Art, ganz andere Look und alles. Also es hat mir keinen Spaß gemacht, so richtig das anzugucken, da richtig dran zu bleiben. Dazu kamen dann auch wirklich so diese ganz absurden Szenen dann, also irgendwelche Sex mit Fabelwesen dann und sowas. Ich hatte es ja schon bei uns ins Dokument geschrieben, also fand ich irgendwie extrem absurd und wie es dann immer auch alles gezeigt wurde, explizit. Also irgendwo war es dann auch zu viel, dann das wirkte fast so ein bisschen wie Sex mit Tieren und das muss ich mir nicht auf ständig angucken und sowas. Ja, also war nicht mein Fall, aber mir fehlen ja, glaube ich, nur noch 3 Folgen, um die erste Staffel zu Ende zu gucken, wenn es dann plötzlich dann alles einen Sinn ergibt, vielleicht gucke ich die 3 noch oder so, mal gucken. Ja, ansonsten, ich finde halt, die haben sehr viel investiert, Amazon Prime, also man sieht dann den Production Value und es gefällt ja auch sehr vielen, wenn man sieht, also man kann bei Amazon ja, wenn man danach sucht, dann findet man hier die Kundenrezensionen und sieht hier 1672 Bewertungen, davon 81% 5 Sterne. Und die 1-Stern-Bewertungen, das sind nur irgendwelche Nazis, die sich da aufregen, dass da ein bisschen so die Flüchtlingsthematik und so da mit drin ist und so. Das sind so diese typischen, diese Leute, die dann auch auf Facebook immer rumflamen und so. Also die kann man durchaus streichen, die Kommentare. Also dann wirkt das eigentlich rein von den Wertungen her wie eine gute Serie, ne? Aber irgendwie, also bis jetzt, die hat sich mir nicht erschlossen. Also ich weiß nicht, worum es da nun eigentlich gehen soll. Geht es nun um diesen Mordfall? Geht es um Orlando Bloom, um seine Hintergrundgeschichte? Wo soll es überhaupt hingehen? Was soll das? Ich habe 5 Folgen geguckt, ich hänge immer noch völlig in der Luft. Ich habe keine Ahnung, was die Serie soll.
Eigentlich ein bisschen doof bei so einer Serie, aber ich weiß nicht, vielleicht muss man halt irgendwie... Also du hast, Alex, du hast an einem Abend durchgeguckt tatsächlich, oder...
Nein, würde es willen, mehreren Abenden.
Aber hätte ja sein können, dass du angemacht hast.
Nein, das schaffe ich kaum mehr mit dem Alter. Nee, aber ich habe jetzt das schon mit Interesse zu Ende geguckt, sagen wir mal so.
Na gut, jedem Tierchen sein Pläsierchen oder wie das so heißt. Wie gesagt, mich hat es leider nicht so richtig angesprochen und auch jetzt so die weitere. Ich habe nicht mal Bock, da eine zweite Folge zu gucken. Also insofern. Schaut einfach mal, wir haben auf fortsetzungfolgt.net natürlich auch die Bewertung ebenfalls abgegeben bei uns. Ich sag mal so, ich bin nicht der Schlechteste diesmal, aber eine Folge und nicht mehr. Insofern gerne in die Kommentare, warum man das unbedingt zu Ende schauen soll, wenn ihr mehr als eine Folge gesehen habt oder das vielleicht sogar zu Ende gesehen habt und das mit Genuss und nicht nur Orlando Bloom oder Hera-Fans seid. Insofern schaut mal rein. So, dann kommen wir doch direkt zur nächsten Serie. Und da bin ich immer ein wenig skeptisch, weil die heißt Die purpurnen Flüsse, ist auf Netflix verfügbar und dort in Deutsch und in Französisch, weil es ist eben auch ein Remake eigentlich, oder zumindest vom Namen her am Anfang, ein Remake eines Filmes, der 2000 irgendwas, so plus minus, rausgekommen ist, Jean Reno, den ich damals sehr, sehr gerne gesehen hatte. Und ich bin immer ein wenig skeptisch, wenn dann so ein Film plötzlich aufgebläht wird auf eine Serie. Aber, ich sag mal so, war nicht schlecht. So, ich habe zwar nicht komplett durchgeguckt und Erik hat es, glaube ich, komplett durchgeguckt. Und deswegen wird er uns mal sagen, worum es bei die purpurnen Flüsse eigentlich geht.
Ja, nicht nur Jean Reno, auch Vincent Cassel ist da durchaus zu erwähnen. Und Regie hat geführt Mathieu Kassovitz, der auch Schauspieler und Regisseur ist in den Filmen jetzt, ne? Und die zwei Filme, ja, der erste 2000, der zweite 2004, fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Und deswegen war ich jetzt auch ganz angetan. Ich wusste gar nicht, dass es da jetzt eine Serie gibt, bevor die hier im Dokument stand. Ich musste jetzt allerdings erfahren, dass die Serie schon im Dezember im ZDF lief. Also die ist auch vom ZDF produziert, die Serie.
Ja, vom ZDF.
In Zusammenarbeit. Und die haben es dann halt an so eine internationale, eine europäische Koproduktion mit der Europacorp Television zusammen entstanden. Also eine französisch-deutsche Koproduktion. Und dann ist eben bei Netflix gelandet. So, diese purpurnen Flüsse haben mit den Filmen an sich nichts zu tun, sondern es werden nur diese zwei Figuren genommen, wobei hier die Figuren auch nicht zwei Männer sind, sondern ein Mann und eine Frau, die hier die Hauptrollen spielen. Und zwar, das ist einmal die Camille, gespielt von Erika Santé, und Pierre Nimance von Olivier Marchal gespielt. Also der Olivier Marchal, der spielt quasi die Rolle von Jean Reno, den Inspektor. Und die arbeiten eben bei dieser Einheit, wo auch in dem Film die purpurnen Flüsse, die gearbeitet haben, die sich immer mit solchen, ja, ich würde mal sagen, so das FBI von Frankreich, würde ich es fast mal nennen, also die dann so übergreifend so Fälle behandeln, die die lokale Polizei einfach von ihren Ressourcen, von ihren Mitteln, von ihrem Wissen nicht hinbekommen könnte, oder wo die einfach sagen, okay, das ist jetzt einfach uns zu groß hier der Fall. Und die Serie ist ein bisschen, ein bisschen kurios. Also ich dachte eigentlich am Anfang, es wird hier dann um einen Fall gehen, der in den ganzen Folgen aufgerollt wird und nach entwickelt sich das. Das hat sich dann ein bisschen geändert, als plötzlich dieser eine Fall zu Ende war und sie sind zum nächsten Fall übergegangen.
Das ging mir ganz genauso. Sehr, ja, sehr überraschend.
Moment, warum sind wir jetzt hier? Und was hat das jetzt damit zu tun?
Naja.
Habe ich jetzt ganz genau aufgepasst und irgendwie hat es sich mir nicht erschlossen. Dann habe ich gemerkt, ja, ach ja, okay, na, ist wahrscheinlich jetzt ein neuer Fall, ja. Aber vielleicht wird es ja dann doch nochmal wichtig, dass am Schluss irgendwie sich das ganze Bild ergibt oder so. Aber war dann auch nicht so, sondern es waren eigentlich drei oder vier verschiedene Fälle insgesamt in der ersten Staffel. Wobei die sich über eine unterschiedliche Anzahl von Folgen zieht, wenn ich mich da recht erinnere, oder? Ach nee, es waren
immer Nein, zwei falsch, Folgen. Immer zwei Folgen. Immer zwei Folgen. Zwei Folgen, genau. Ein Case,
ja. Im Fernsehen war das immer eine Folge, glaube ich.
So ja, genau, ZDF immer zwei Stunden, ja, richtig.
Vier Fernsehproduktionen, also vier Fernsehfilme.
Vier Fälle.
Und genau.
Vier Fälle, zwei Folgen, ja.
Ja, ich glaube, in dem ersten ging es darum, es stirbt ein Mönch so am Strand und der sagt noch ein paar bedeutungsschwangere Worte, bevor er das Leben aushaucht, und dann muss halt ermittelt werden. Die Hände sind auch irgendwie ganz blutig und alles. Und
verbrannt sind die sogar.
Der hat auch Tattoos irgendwie, diese versuchen aufzulösen, und da kommen eben diese Sonderermittler ins Spiel. Und die zwei ist halt auch so eine, ja, wie man es so ein bisschen aus 80er Jahre Buddy, die können sich am Anfang natürlich noch nicht so richtig leiden und so, jetzt kriegt er halt noch eine Frau zugeteilt, um Gottes Willen und so. Und dann raufen sich aber doch ganz gut zusammen.
Ja, aber ganz so ist es doch nicht, Erik. Die sind doch schon sehr, sehr weit verwoben und die sind doch miteinander, also er hat doch ihr irgendwie so halb das Leben gerettet oder irgendwas war doch da.
Ich glaube, Erik meint nicht die Ermittlerin, also sein Sidekick sozusagen, sondern die, achso, doch.
Nee, da habe ich auch erst gedacht, dass der gar nicht so richtig Bock auf die hat, aber dann kam ja irgendwie raus, dass er ihr, er hat doch gelogen für sie, ne? Kam in irgendeinem Fall, kam raus.
Stimmt, ja.
Ne? Und das war ich halt auch ein bisschen seltsam, dass sie das so lange sich gekannt haben und er so halb Vater für sie war oder ist. Also, ja.
Ja, auf jeden Fall so mehrere Fälle, die dann so behandelt werden. Und die sind eigentlich allesamt sehr interessant. Also ich mag ja normalerweise so Fernsehproduktionen, so Tatort, da braucht mir keiner kommen irgendwie, da kann ich nichts mit anfangen. Aber die hier fand ich irgendwie interessant inszeniert. Vielleicht liegt es auch daran, dass es eben ja ein bisschen französisch ist, was halt doch mal ein bisschen was anderes ist, ja, als diese typisch deutschen Krimis, die man so kennt. Oder irgendwelche skandinavischen, die wir hier schon öfters mal hatten. Und ich fand den letzten Fall auch irgendwie am coolsten, weil der führt sich irgendwie nach Deutschland und da ist auch Stuttgart mal mit genannt. Und da ist so ein Jagdunfall, der dann hinter der Grenze passiert ist auf französisch Gebiet, wo halt diese reiche Adelsfamilie geht da immer auf die Jagd und so. Und das fand ich auch von der ganzen Geschichte her, von dem, ja, wie sich es dann entwoben hat und so, das fand ich eigentlich noch mit am ehesten an diesem Gefühl dran, was ich bei Die purpurnen Flüsse eigentlich hatte, auch bei den Filmen, weil das war ja auch so, dass er so ganz seicht irgendwie beginnt und dann kommst du wirklich immer ins ganz, ganz tiefe Fahrwasser rein und so und denkst du, boah, um Gottes Willen, was steckt da jetzt dahinter? Und das war eigentlich nur bei dem letzten Fall hier. Bei den anderen war es immer so, oh ja, war jetzt eine nette Auflösung, cool, schöner Krimi, aber so richtig diese große, wow, what the fuck, war da eigentlich nicht dabei. Aber der letzte, der hat mir da am besten gefallen. Welcher war es bei euch? Welcher Fall? Achso, da Daniel hat bestimmt nichts weiter geguckt. Ja?
Ich habe nur den ersten Fall geguckt, die ersten zwei Episoden, ja.
Also ich fand eigentlich den Fall, wo der in dem Kinderheim war, am besten.
Oh, das war auch
spannendsten.
Übel, ja.
Das war gut. Ja.
Aber da vielleicht auch durch ich gucke ja sehr viele Filme, ich habe gleich gewusst, wer es war. Ich habe irgendwie, wo ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich, Moment mal.
Ja, du bist ja auch ein Fuchs. Erik, du bist ja ein Fuchs.
Ja, Guck, du guckst auch Tatort, komm, du wirst auch gleich, oh, der humpelt aber komisch, der war es.
Ja.
Der zieht das Bein so nach. Der hat
bestimmt, ja. Blinzelt mit dem einen Auge immer so. Da muss genau. Es sein.
Dieser Karl Dall-Blick.
Ja.
Den sehen wir doch nochmal wieder, diese Nebenfigur.
Ja, genau.
Oder der hat aber ein auffällig rotes T-Shirt an.
Ja, genau.
Da stirbt die Episode nicht. Ja.
Ja, nee, aber es kam echt gut gemacht. Also dafür, dass es so eine ZDF-Produktion war, gut mit französischem Fernsehen, echt gut
ist
gemacht.
Doch das, ja. Ist doch das GEZ gut investiert. Können wir uns doch darauf einigen.
Aber mal eine ganz andere bitte Frage, wenn das ZDF, hat das mitfinanziert oder waren da auch deutsche Schauspieler? Ich habe also jetzt keinen da.
Ja, Ken Duken war mit dabei. Ich glaube in der letzten Folge.
Der letzten Folge mit Adelsding, genau.
Den kennen wir ja aus dieser einen Serie, die erste Serie, die TNT-Serie produziert hatte, die deutsche Serie, wie hieß die denn, mit Ken Duken da, diese erste deutsche,
ach,
die der im Krankenhaus immer lag die ganze Zeit und sich nicht bewegen konnte und alles nur von seinem Laptop ausgemacht hat. Wisst ihr noch?
Boah, nee, keine Ahnung.
Die allererste Serie, die eine fremde Firma oder ein fremder Fernsehsender in Deutschland produziert hat. Wie hieß denn das nur?
Das Fenster zum Krankenhaus
raus. Nein, ich find's raus. Okay, Daniel sagt erstmal, wie er es fand. Und inzwischen
ich war tatsächlich sehr beeindruckt davon. Ich meine, gut, so französische Serien, ich mag die grundsätzlich. Die haben halt so eine Art zu erzählen, die vielleicht nicht ganz so verbiegen und so langsam sind wie die skandinavischen. Die haben so ein bisschen mehr Tempo.
Louis de Funès zum Beispiel.
Louis de Funès war großartig. Sowas müsste es nochmal ein Remake geben.
Und Black Emmanuel.
Ja. Auf jeden
Fall.
Eine Mischung aus. Ihr merkt schon, ihr wisst, was ich mag. Ich finde die Schauspieler halt toll. Das Einzige, ich habe ja nur, wie gesagt, das erste gesehen und habe mich dann gefragt, wie das dann weitergehen soll und wie das eben auf diese 8 Episoden da gestreckt wird. Ich habe nicht vorher gegoogelt, weil mir war nicht klar, dass das so eine abgeschlossene Miniserie im ZDF in 4 Filmen war, sondern dass das eben dann irgendwie fortgesetzt wird und weitergemacht wird. Das stört mich ja bei Serien manchmal so ein bisschen, wenn du eben so eine Adaption eines Filmes hast, der einen Anfang und ein Ende hatte und dann wird da ein bisschen Serie draus gemacht mit 50 Folgen. Dann ist ja gut, Miniserie abgeschlossen und dann auch noch ein Film, der auch noch nicht viel länger ist als, also eine Serie, die nicht länger ist als der Film per se. Ansonsten war das cool gemacht und man hatte auch nicht das Gefühl, gerade so bei dem ersten Fall, dass wenn man den Film kennt, da irgendwie, ja, also schon eine Richtung erahnen konnte. Also so, es hatte noch einen gewissen Twist, eine gewisse Überraschung. Das hat mir gut gefallen. Insofern war das super. Unbedingt reingucken. Also hat mir sehr gut gefallen. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt geguckt, wenn Alex das nicht empfohlen hätte. Wie gesagt, mit dieser Diskrepanz, ich kannte den Film und dachte mir, wenn ich den Film kenne, muss ich auch nicht unbedingt nochmal das andere gucken. Daumen hoch.
Serie mit Ken Duken auf TNT ist übrigens Add a Friend.
Absolut auch 10 Staffeln davon, oder?
Ja, von 2012 bis 2014. 3 Staffeln.
Ich habe echt, hier steht bei mir gerade nur 1 Staffel. 20 Folgen. Ja. Naja, Add a Friend. Eine Sache, die man nicht unbedingt gucken muss.
Doch, die war doch lustig.
Ja, der.
Hat dir doch auch gefallen.
Ich weiß es gerade, das ist so lange her. 2012, oh, Mensch, das ist schon so lange. Ich weiß nicht, was letzte Woche war. Geschweige denn, was 2012 war. Alex, The Crimson River, wie war es bei dir?
Ja, wie gesagt, ich habe auch positiv das Ding durchgeguckt. War ja auch sehr, also Puppe und Flüsse kennt man ja, brillante Filme. Aber man darf die eigentlich gar nicht miteinander vergleichen. Also nee, das ist einfach nur der Name. Ich war auch erst überrascht über die Kürze der Fälle. Aber im Nachhinein fand ich es mal sehr erfrischend, dass du einfach mal so 2 Folgen, ein Fall, nicht lange rausgezögert, ermittelt und dann abgeschlossen und fertig. Das ist eigentlich mal ganz erfrischend. Mal so die, in der Kürze liegt die Würze manchmal. Das ist hier genau gut getroffen. Ich finde auch den Hauptkommissar super genial, der ist so mit seiner frechen Schnauze und ich darf alles, ich kann alles, ich bin alles. Haut dann auch mal den Leuten einfach eine Runde und oder geht irgendwo rein und sagt, ja komm, das ist mir scheißegal, ich mach das einfach fertig aus, können sie doch machen, was sie wollen. Sehr, sehr cooler Typ. Sie hat mich so manchmal ein bisschen genervt, aber im Endeffekt, ja, auch okay.
Dafür war sie so, sehr hübsch.
Fand ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht.
Echt nicht? Ich fand die auch sehr attraktiv.
Nee, also das, den kannst du mir auf den Bauch spannen, da passiert auch nichts. Dann lieber hier so eine Fee aus Carnival Row, das ist dann doch eher was. Auf jeden Fall sehr interessante Fälle. Also ich würde mich freuen, wenn es da auch weitergeht, dass das Ermittlerteam sehr, sehr cool, kurzweilig, auch französisch mal was, wie gesagt, schön mal zu sehen, dass wir das mal haben. Ja, also hier auf jeden Fall Daumen hoch. Kann man sich gut angucken, sollte man sich auch angucken und ich hoffe, dass es da dann bald weitergeht. Jo, so ist es.
Also ich lese hier auf IMDb, dass da wohl eine 2. Staffel.
Ja, ich denke auch, das wird schon, erfolgreich gewesen sein.
Ja. 2, ja, genau, das ist die erste, ja, 2. Staffel. Steht hier schon drin, sogar richtig mit Episodenbezeichnung. Ach nee, halt so, doch, steht drin ein paar Tier, ja.
Ja gut, ist ja machbar. Ich meine, wenn das wirklich so abgeschlossen ist und du halt so quasi so ein anthologiemäßig, dann kannst du natürlich noch einiges bringen. Die Frage ist, waren denn dann die weiteren Fälle mehr klassische Kriminalfälle oder auch immer so ein unterschwelliges, mystisches Element?
Halb, halb.
Also zwei so.
Ja, so kann man es sagen.
Also. Wir hatten ja schon die Fälle kurz genannt. Ne? Einmal mit diesem Mönch, den hast du ja gesehen.
Ja.
Dann, was da Alex gesagt hatte hier, da gab es halt früher mal so ein Kinderheim, da sollen irgendwie Kinder misshandelt worden sein und jetzt gibt es halt jemanden, der da irgendwie Leute umbringt und dann versuchen die da halt nachzuforschen. Das war dann halt auch, was sie da so aufgedeckt haben, was da so abgegangen ist in diesem Kinderheim, war ganz übel. Ich weiß gar nicht, was war jetzt der dritte? Also da gab es ja noch den...
Ja, hier mit den, Teufelsanbetern da, mit dieser Band und auch Missbrauch.
Oder in der ersten Folge schon.
Mit der Band, das war doch mit dem Mönch.
Ja, das war in der ersten.
Dieser Metal.
Ach ja, richtig. Warte mal, genau. Der zweite Fall.
Oh. Wo die eine Frau gleich in dem Ort so mitten in der Pampa, oh, ich muss hier raus hier abends, ich kann mich jetzt hier nicht hinlegen, ich gehe jetzt hier auf die Piste. Ja. Zack, geht da hin zu dem Metal-Konzert. Zack,
ach, das war hier mit dieser religiösen Gruppe da, die nur innerhalb ihrer Gruppe gepimpert haben und Kinder gemacht haben, weißt du, und dann diese behinderten Kinder immer geopfert haben, ihrem Gott und sowas. Also auch eher religiös angehaucht, genau. Ja. Und dann 2 normale Fälle, 2 so, 2 so. Ja.
Eieiei.
Das war aber auch nicht schlecht, also einfach so von der Story auch, ne? War interessant, dass man auf so eine Idee kommt und dann, also gute Storys auf jeden Fall, gute Fälle, muss man echt zugestehen, spannende Fälle. Ich
fand halt angenehm, wir haben ja auch ab und zu mal so skandinavische Sachen, die sind halt immer ewig lang erzählt und alles immer
dunkel. Ja, stimmt.
Und dann guckt man sich minutenlang in die Augen und weißt du, und hier geht's halt wirklich so zack, zack, zack und dann geht er da bei der lokalen Polizei rein, so, ja, ihr wisst hier gar nichts, so, jetzt lasst mich mal hier machen und so bam, auf den Tisch hauen und so.
Pisst das mal allen ans Bein. Also ihr merkt schon, also die Serie ist empfohlen von uns allen. Insofern reingucken, wie gesagt, wer abgeschreckt worden ist am Anfang, ihr werdet eines Besseren belehrt. Schaut da mal rein. Dann kommen wir doch direkt zur nächsten Serie und die ist ein Multilevel-mediales Ereignis, denn hier gibt es, ich glaube angefangen hat das damals vor warte mal, muss ich gucken, 30 Jahren oder noch länger mit einer Romanreihe, die hieß The Witcher oder auf Deutsch, glaube ich, war das dann einfach hier Der Hexer oder irgend sowas. 5 Bände aus der Feder von, boah, keine Ahnung, guckt selber nach, keine Ahnung, wie der hieß. Danach gab es irgendwann mal natürlich logischerweise ein Computerspiel und das ist wahrscheinlich bei den meisten bekannt. Das ist die Witcher-Reihe mit diversen Ablegern und dann 2019 eben nochmal eine Fernsehserie. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Roman jemals gelesen habe, das Spiel sicherlich mal angespielt, irgendwann mal. Deswegen habe ich das Spiel eher im Hintergrund gehabt und wenn man sich die Serie zumindest in der Pilotfolge anschaut, dann könnte man meinen, dass man sieht so gewisse Parallelen in der Handlungsstruktur, aber das Feedback insgesamt fällt, oder das positive Feedback fällt eigentlich ganz gut aus, so in dem Presseecho. Alex wird uns gleich mal kurz erzählen, worum es denn bei The Witcher geht, wobei mich am Anfang mehr interessiert, wie du überhaupt drauf gekommen bist, aufgrund des genialen Marketings, gigantischen Marketings von Netflix oder einfach so, weil ich, weiß ich nicht, so ein bisschen das Leck nach Game of Thrones zu einer Fantasy angehauchten weiteren Serie gezogen hat.
Ja, es wird ja als das neue Game of Thrones gehandelt, aber das ist eigentlich, finde ich, aus meiner Sicht das Blödsinn, das finde ich nicht. Es hat seine eigene Daseinsberechtigung. Nö, ich bin einfach durch Netflix Werbung, ist ja da auch sehr präsent als Haupt, wie sagt man denn, Werbung direkt zu sehen, wenn man auf Netflix drauf geht, also bei mir zumindest auf dem Smart TV. Von daher, und dann hat man ja doch hier und da mal was gelesen und dann habe ich auch in der Tat online mal Ende 2019 die Aufstellung gesehen, welche Serien der heißeste Scheiß 2019 von Netflix waren. Ich habe jetzt echt versucht gerade wie bekloppt diese Aufstellung, aber ich finde sie nicht. Also es war auf jeden Fall The Witcher Nummer 2. Ich glaube Nummer 1 ist entweder Stranger Things oder was anderes. Auf jeden Fall ist es nicht das neue Game of Thrones. Also, aber es füllt die Lücke, finde ich, doch sehr, sehr gut. Und es bedient natürlich auch diese ganze Mystik-Richtung und Mittelalter, sage ich mal, und schwertkämpfenden Menschen und sowas. Das bedient es schon und das kommt dann, denke ich, schon gut an bei den Leuten, die auch Game of Thrones mögen wahrscheinlich auch The Witcher. Von daher passt das schon in die Richtung. Worum geht's? Also unser Hauptakteur, The Witcher, ist unser guter Geralt von Riva. Sehr cooler Name, finde ich schon mal. Also das, ich weiß nicht, wer hat es denn von euch auf Englisch geguckt? Ich habe es auf Deutsch geguckt, muss ich
sagen. Ich habe es auf Englisch geguckt.
Wie sprechen die das denn auf Englisch aus? Auch Deutsch dann? Oder eher irgendwie Geralt von, keine Ahnung, schieß mich tot?
Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe es zwar gestern erst gesehen, also Tag vor der Aufnahme, ich bin mir nicht mehr...
Ja, muss man nochmal reingucken. Weiß
ich nicht genau. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen.
Auf jeden Fall ist das ein Nicht-Mensch, kein Mensch, sondern
ganz kurz, ich glaube, der wird auch nie mit dem Namen angesprochen, mal so ein Pilot.
Doch.
Im Piloten.
Ja, im Piloten vielleicht nicht. Okay, das könnte
sein. Er wird mal als der Witcher angesprochen.
Naja, aber dann später dann schon. Dann sagen sie, ach, hier ist der feine Herr Geralt von Riva und ach, der bekannte Hexer von hier und da. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, unser Hexer ist ein Hexer, ist kein Mensch, ist ein Hexer, der hat also gewisse Fähigkeiten, die andere nicht haben und er verdient sein Brot, sage ich mal, damit oder sein Geld damit, dass er Zauberwesen oder Menschen von Zauberwesen befreit. Also wenn irgendwo auf dem Feld irgendwo ein böser Goblin rumsteht und der halt die Ernte kaputt macht, dann kommt er hin, nimmt sein Gold und macht dann dieses Zauberwesen tot und ja, und so zieht er halt durch die Lande, ist eigentlich ein knallharter Typ, kämpft ohne Strich und Komma, sag ich mal, und hat auch schon einen ganzen Körper voller Narben und ist auch dem Tod, hat keine Angst vor dem Tod, wenn er stirbt, dann stirbt er, sagt er immer, und da ist es halt so. Ja, und er zieht dann halt so durchs Land und ist halt der Hexer. Ich muss gucken, dass ich nicht zu, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht mal die erste Folge nicht mal ganz auf dem Schirm. Ich erzähle mal einfach so ein bisschen von der Grundgeschichte.
Ich kann dir ganz kurz das Ende sagen von der ersten Folge. Erste Folge im Prinzip ist das, wo die Prinzessin quasi entführt wird, dann von dieser dunklen Macht flieht und er quasi so diesen Auftrag oder diese Weissagung bekommt, dass sie sein oder die Frau im Wald seine Berufung ist, irgend sowas, genau.
Genau, also das ist halt auch so, also wie gesagt, genau, das ist der Hexer, der hat dann, wir können es ja so ein bisschen grob, ein bisschen offen halten, der hat halt, der zieht dann halt durch die Lande, hat hier und dort einen Auftrag auch, ne, das mit, erleben wir mit, er weiß so gar nicht richtig, wo, was er eigentlich macht, wo er hin soll, das ist da eher so ein bisschen im Unklaren. Dann, wie du schon gesagt hast, gibt es so eine kleine, also eine Teenager-Prinzessin, die aus ihrer, also ihrem Schloss flieht, weil die gerade angegriffen wird von den Mächten aus dem Norden. Das ist auch so ein bisschen eine Verbindung oder Parallele zu Game of Thrones. Aber wie gesagt, da kommt eine andere Macht, die halt dieses Schloss oder diese Burg erstürmt und die Königin umbringt oder fast alle umbringt. Und da muss sie halt dann flüchten als Thronerbin. Und sie hat dann auch so ein bisschen anderes Geheimnis, sage ich mal, das will ich nicht erzählen, aber man lernt sie sehr gut kennen im Laufe dieser Staffel. Und natürlich hat der Hexer und sie natürlich eine Verbindung, einen roten Faden, was ich jetzt auch nicht erzählen will, aber was einfach eine super geile Story ist. Also wenn man so die ganze Staffel durchguckt und sie will ich dann auch nicht erzählen, aber Erik weiß, was ich meine. Es sind dann auch verschiedene Zeitstränge miteinander verwoben. Und das macht das Ganze so cool einfach, finde ich, weil du dann irgendwann in, ich glaube, vierte, fünfte Folge, da macht es auf einmal Klick und du weißt genau, okay, das ist so und das ist so und darum ist das so und dort ist so. Und dann macht das alles Sinn und dann nimmt die ganze Sache echt coole Fahrt auf und du fieberst richtig mit. Und das ist einfach eine richtig coole Story, die da geschrieben haben. Und auch nicht immer nur so plump runter erzählt, sondern echt so ein bisschen verwoben und verschachtelt.
Was dann noch zu Carnival Room.
Genau. Ja, absolut richtig. Also gar keine Frage. Das ist um vieles, vieles besser. Gebe ich dir vollkommen recht. Und dann diese ganzen Charaktere dieser Serie, die sind einfach unendlich gut geschrieben, gut gemacht. Also haben wir zum einen eine andere Hexe, die Yennefer von Wengerberg, auch wieder ein super cooler Name, die entwickelt sich auch zu einer gewissen Person im Laufe der Staffel. Super cool, will ich auch nicht zu viel erzählen. Natürlich kommen die dann auch in Kontakt mit unserem Hexer. Will ich auch nicht erzählen, aber einen ziemlich guten Kontakt die ergänzen sich dann auch irgendwo innen auswendig. Und mein Lieblingscharakter in dieser ganzen Serie ist der Rittersporn. Das ist ein Bade, ein Sänger im Mittelalter, der unseren Geralt bekleidet auf seinen Wegen, auf seinen Abenteuern und singt dann immer Lieder über ihn und will dann halt Geld einnehmen für ihn, aber er hat eigentlich gar keinen Bock auf ihn und sagt immer, ah, geh da wohin, wo der Pfeffer wächst. Aber so im Inneren ist er schon sein Buddy und hilft ihm natürlich dann auch, wenn er dann wieder in irgendeine Scheiße getreten ist, sag ich mal. Und das ist so, also wirklich sehr, sehr coole Charaktere und sehr schöne und unvorhersehbare Wendungen in der Serie auch zu sehen, cool gemacht. Und was mir auch aufgefallen ist, die Serie ist halt nicht so, also die sprechen ganz normal, ne? Die sagen auch mal Scheiße und die sagen mal alles, nicht zum Kotzen, aber die sagen einfach ganz normal, die reden ganz normal, ne? Und nicht so dieses altertümliche Tonus, sag ich mal, wie bei Game of Thrones, wo sie dann alle also, wieder dieses Oldschool reden, sondern wirklich auch.
Leute, den Puschen zu Boden.
Ja, die reden einfach ganz normal und sagen auch mal, fluchen auch mal, sagen mal Scheiße und dies und das. Also richtig, richtig gut gemacht, keine Ahnung. Also ist irgendwie eine echt gute Serie. Es nimmt ein Ende, womit ich vollkommen zufrieden bin. Das ist so ein richtig schönes, gutes, geiles Ende, finde ich. Dieses Abschlussbild will ich auch nicht verraten, aber das kannst du mir schon auch zustimmen. Also ich fand das Ende absolut geil und dann kommt der Abspann und sagst du, wow, geil, gib mir die zweite Staffel, ich will sofort weiter gucken. Aber so das letzte Bild, die letzte Szene, richtig, richtig geil gemacht, richtig einen rausgeballert. Von daher sag ich mal, was wollte ich noch gesagt haben? Ja, es gibt Drachen, ne? Drachen wieder in der Serie, auch so Verbindung zum Game of Thrones, auch vielleicht gewollt oder nicht, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall absolut, absolut gut, absolut weggeguckt, weggesuchtet das Ding. Daumen hoch. Ich glaube, es dauert lange, bis wir da die zweite Staffel bekommen, aber auf jeden Fall ist das wieder so ein Highlight, würde ich sagen, was sie rausgehauen haben.
Ich überlege gerade, ob ich zuerst, also ich kann ja mal meine Kritikpunkte sagen. Also sagen wir mal so, dieses ganze Setting ist natürlich Fantasy angekommen. Man muss wieder ein bisschen Fantasy mögen, dann mag das ganz sein. Die Schauspieler an sich sind ganz cool. Also gerade unser hier The Witcher ist am Anfang, der ist halt, der jagt da hier so ein Sumpfspinne, was war das? Krake, keine Ahnung. Ist cool gemacht, der kämpft da unter Wasser. Zwar so, denkst dir so, oh, die Spinne oder was das ist, trifft den nur ewig nicht und er greift in letzter Sekunde doch noch zum Schwert und durchsticht sie und währenddessen ist aber so ein Reh die Beute gewesen, wo dieser Spinne verletzt liegt es da und dann meint er so, am Ende, ja, heute war nicht so dein Tag und dann frisst er, also der Witcher dieses Ding, das saugt sie aus, keine Ahnung. Und dann kommen sie in so einen Pub oder er kommt in einen Pub und dann trifft er quasi auf seine Prophezeiung, sag ich mal, also die ihm die Prophezeiung gibt, das ist witzig gemacht, es ist gar nicht schlecht, ne? Und er kämpft auch gegen sie und er gibt dir die Chance irgendwie, wenn du hier dich einfach von dem, was da war, verabschiedest und einfach dein Leben weiterlebst, dann lebst du friedlicher. Klappt natürlich nie, never ever. Und das ist alles schön gemacht, aber es wirkt halt hier und da. Ich habe nun das andere nicht gesehen, also sprich Game of Thrones, aber ich habe dann immer mal so gedacht, es ist Herr der Ringe. Also da kommt dann so eine Armee über den Berg und dann wird gekämpft und mit Schwertern und sowas, natürlich auf einem viel niedrigeren Niveau, also so, ich sag mal, Low Budget ist übertrieben, aber halt man merkt schon, ist halt nicht ganz so diese riesen Produktionskosten und die Geschichte auch. Und dann hast du wieder so dieses, die Zuflucht des Zauberers oder sowas, wo dann die ganzen nackten Mädels rumrennen, also der Altherrentraum und er bestimmt dann, also wendet sich dann gegen ihn und hilft ihm nicht und so und ja, und dann reitet er quasi in den Sonnenuntergang am Ende und ich habe nur den Piloten gesehen und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber es hat mich auch nicht so fasziniert und nicht so gereizt und verstehe den Hype nicht so richtig. Also für mich ganz nett gemacht, aber wenn man da nicht den Draht dazu hat, dann weiß ich nicht, dann fällt das die Serie so ein bisschen hinten runter. Da mögen die Schauspieler noch so gut sein. Wirklich alle Schauspieler, alle einzelnen, wirklich grandios, toll, kannst du nichts gegen sagen. Auch so die ganzen Geschichtlein, Stränge und sowas, ne, wo dann hier die Königin Mutter da durch den Zauberer abgehalten wird und die versuchen, den dann zu befreien und tralala. Und dann denkst du dir so, dann fällt quasi dieser Schutz und alle kriegen noch so schnell so eine Giftampulle. Naja, nur die Prinzessin oder was das war, kommt frei. Also, es hat so ein paar, für mich jetzt, denkst du dir so, geht auch anders. Deswegen hat es mich nicht so gereizt. Erik, dich hat's aber angesprochen. Und du hast es auch durchgeguckt, oder?
Na, ich habe es noch nicht ganz, also die erste Staffel habe ich noch nicht durchgeguckt, weil Alex auch sagte, ja, letztes Bild oder so, das kenne ich jetzt noch nicht. Ich mochte die sehr. Also ich habe das immer mitbekommen in meiner Filterblase. Ich habe die Spiele, insbesondere Witcher 3, habe ich sehr, sehr lange gespielt und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Spiel hat halt so eine ganz abgefahrene Art von Humor. Und da habe ich noch gedacht, naja, wenn die jetzt den Film machen, also es gibt da eine unheimliche Fanbase, also ich zähle mich da jetzt nicht dazu, ich bin jetzt kein so ein beinharter Witcher-Fan oder sowas, aber ich habe das halt mitbekommen, dass da sehr viele sehr, sehr skeptisch waren von der Umsetzung und gerade bei der Fanbase und dann munkeln man so Namen von Schauspielern, die die Hauptrolle spielen könnten und manche waren so, den lieber nicht und ja, den lieber. Und dann gab es so einen Namen, wo alle gedacht haben, oh, wenn der das wäre, also das wäre perfekt, wäre das, ne? Und genau der ist es auch dann geworden. Also da waren überhaupt von Produktionsseite her noch keine Namen im Spiel. Da hatte sich quasi die Community irgendwie auf Reddit oder so schon ein bisschen drauf festgelegt, so wen sie gerne hätten. Und vielleicht hat das auch so ein bisschen Einfluss gegeben auf die Schauspielerwahl, wer weiß. Und ich muss sagen, die Wahl des Schauspielers, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Also das ist einfach der Witcher. Also das ist von der Art her, der Humor ist drin. Ich habe hier auch bei uns ins Dokument mal so einen Link unten drunter gepostet. Da hat man so den Vergleich von Büchern, vom Videospiel oder von speziell vom letzten, also Witcher 3 und von der Netflix-Serie, auch so die Art von den Charakteren, ja, was da so die Unterschiede sind. Was jetzt nicht sein muss, dass, okay, wenn jetzt eine Änderung vom Buch ist, dass es unbedingt schlecht ist. Also es gab schon vom Buch zum Spiel jede Menge Änderungen, die aber sehr gut aufgenommen wurden und jetzt zur Netflix-Serie gibt es halt auch wieder Änderungen. Aber ich finde, der Gesamtmix stimmt halt und was da Alex schon gesagt hatte, das ist halt einfach eine gut erzählte Geschichte. Da ist wirklich ein Plan dahinter. Das sind auch verrückte Sachen, die passieren. Das sind auch Fabelwesen und ganz kuriose Dinger und Fantasy und irgendwas. Aber das ist bei weitem nicht so ein Käse wie dieses Carnival Row, wo du nicht weißt, wo geht's überhaupt hin und was ist da und alles so total verworren und passt nicht zusammen. Hier ist alles aus einem Guss und man hat wirklich das Gefühl, die haben sich da Gedanken gemacht, die sind da ambitioniert rangegangen, da ist ein Team, was da richtig Bock drauf hatte, das zu machen und umzusetzen und richtig gut umzusetzen und das merkst du da in jeder Phase, in jeder Szene und das macht einfach Spaß anzuschauen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Also auch die jetzt vielleicht das Witcher nicht gespielt haben. Ich kenne ein paar Leute hier zum Beispiel auf Arbeit oder so, die hatten auch dann mal angefangen, so, ja, Witcher und so, kann man das gucken, ohne das Spiel gespielt zu haben? Habe ich gesagt, na, guck halt mal rein und wenn es dir gefällt, guckst du weiter. Ich meine, gab ja auch viele, die Herr der Ringe nicht gelesen hatten und die Filme trotzdem begeistert gefeiert haben und so ungefähr wird es hier auch sein. Ja, ich bin wirklich sehr angetan davon. Ich werde irgendwann die restlichen noch gucken und habe ich auch die erste Staffel fertig und kann mich auf die zweite freuen.
Ihr seht also, wer das Jahr 2020 noch ohne Serien begonnen hat, der wird diesmal definitiv fündig werden. Also drei Serien, die nicht alle gleich bewertet werden, aber die doch hier und da ihre Aufmerksamkeit gefunden haben und die vielleicht ein wenig Mainstream noch sind. Ne? Ist halt das, was an aller Munde war und ist, aber die wir halt auch geguckt haben und insofern halt zumindest teilweise für gut befinden können. Glaubst du, dass es da noch neue Aufgüsse gibt nochmal von dem The Witcher? Also, gibt es da noch aktuelle Spiele gerade oder ist das alles schon in der Timeline zurückliegend?
The Witcher 3, da gab es auch DLCs dafür und ansonsten wird vielleicht mal was Neues aus der Reihe kommen oder vielleicht, weiß nicht, so ein, was man ja jetzt gerne macht, ist, dass man die nochmal aufpoliert, die alten Spiele oder so.
Naja, so oder so, ihr müsst das Spiel, also wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass ich da mal angespielt habe, aber nie irgendwie komplett durch. Ihr müsst es auch nicht gesehen haben und man muss auch da kein großer Fan sein. Es hat seine eigene Dynamik, es hat seinen eigenen Reiz und wie Erik schon gesagt hat, also der Cast ist da hervorragend und der passt wie die Faust aufs Auge und das macht das ganze Sache schon sehr attraktiv. So, das soll es dann auch gewesen sein für die erste Ausgabe im neuen Jahr 2020. Drei Serien, Carnival Row, Die Purpurnen Flüsse und The Witcher, jeweils entweder auf Amazon Prime oder auf Netflix verfügbar. Seid ihr gut dabei. Die Purpurnen Flüsse gibt es auch schon für die. Ich weiß, haben den einen oder anderen, der das eben nur auf DVD sich anschaut, gab es vor einiger Zeit auch schon auf DVD. Wahrscheinlich auch auf Blu-ray kriegt man also auch dort darüber zu beziehen. Und wenn ich dran denke, verlinke ich es. Wenn nicht, dann findet ihr das mit Sicherheit selbst. So, dann soll es das gewesen sein. Für die nächste Ausgabe habe ich auch schon ein paar Serien. Diesmal bin ich der, das aussucht. Ein paar auf dem Radar. Ich weiß noch nicht, ob ein kollektives Aufstöhnen stattfinden wird. Lasst euch überraschen, werdet ihr sehen.
Ich habe bei mir mal eine eingetragen. Ich weiß nicht, ob die dich auch interessieren könnte. Die heißt The Capture. Das ist so ein bisschen, naja, Black Mirror als durchgehende Serie fast. Davon habe ich sehr, sehr viel Positives gehört. Das ist quasi so eine Miniserie in 6 Teilen. Da wird ein britischer Soldat eines Verbrechens beschuldigt. Und er soll halt was gemacht haben, was aber in Wirklichkeit so ein sogenannter Deepfake ist. Also wo er in so ein Live-Video rein manipuliert wurde. Und soll irgendwie sehr, sehr, sehr gut sein.
Ist aber, ich habe es gerade mal deinen Link angeklickt, ist nicht im Amazon
ist auf Programm diesem Stars Play, aber vielleicht haben wir ja da eine Möglichkeit, dass wir irgendwie einen Rezensions-Screener bekommen können oder sowas.
Schauen wir mal. Na gut. Also, was ich rausgesucht habe, werde ich noch nicht verraten. Wir müssen nochmal intern abklären, ob das so bleibt und auch nicht. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, wir hoffen uns demnächst wieder zu hören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net